SWR 2 Tandem.
Valentina Freimane ist eine beeindruckende Gesprächspartnerin, findet Johannes Gehlig, der mit der 93-Jährigen ein langes Interview geführt hat. Valentina Freimane wuchs im jüdisch-deutschen Milieu zwischen Riga, Berlin und Paris dreisprachig auf. Doch nach ihrer weltoffenen Jugend im europäischen Großbürgertum erlebte sie mit, wie Lettland, genauso wie die anderen baltischen Staaten, doppelt zu leiden hatte. Unter der sowjetischen Besatzung und unter der Besatzung durch Hitler-Deutschland, der Valentina Freimanes gesamte Familie und auch ihr junger Ehemann zum Opfer fiel.
Valentina Freimane, ich freue mich sehr, dass ich Sie hier besuchen darf. Das ist für mich ein wirkliches Geschenk.
Ich freue mich auch sehr, dass Sie da sind.
Ich darf einmal ein paar grundsätzliche Informationen über Ihre Person vorausschicken. Sie sind 1922 in Riga geboren. Sie mussten miterleben, wie Ihre Eltern aus politischen Gründen Ende der 30er Jahre von Berlin zurück nach Riga übersiedeln mussten. Und Sie haben als junge Frau die Okkupation Lettlands durch Sowjetrussland erfahren. Vielleicht können wir so beginnen. Wie kann man sich die Besatzung Lettlands durch Russland konkret vorstellen?
Es wurden Militärbasen gegründet zuerst. Es gab einen ganz offiziellen Staatsvertrag des lettischen Staates, auch des estnischen und des litauischen Staates mit der Sowjetregierung, dass man die Möglichkeit gibt, Militärbasen aufzustellen, in den Häfen hauptsächlich. Ich muss sagen, dass die Monate, wo die Militärbasen existierten, haben sie sich sehr zurückhaltend benommen, so dass man keinen Verdacht hatte, dass eine Aggression folgen wird. Der Fakt war der, dass im Sommer 1940 plötzlich sowjetisches Militär zugleich aus den Stützpunkten und vom Osten Lettland von beiden Seiten okkupierte. Eines Morgens wachten wir auf und über Nacht war Riga voll mit sowjetischen Tanks. Sowjetische Panzer standen auf dem Marktplatz. Und dann begann das ganze Theater, an das wir auch nicht gewöhnt waren. Es wurde deklariert, dass Lettland zurückkehrt zu der demokratischen Verfassung und dass jetzt Wahlen in ein neues Parlament beginnen werden. Es wurden Listen aufgestellt. Die verbotenen Sozialdemokraten zum Beispiel konstituierten sich wieder als Partei und naive Menschen begannen sich zu Neuwahlen zu organisieren. Wie man feststellen konnte, waren diese Listen eigentlich Listen, die für den KGB gedacht waren, denn alle, die als Kandidaten benannt wurden, verschwanden ja dann.
Also die Leute haben sich selber auf die Todesliste gesetzt.
Ja.
Kommen wir zu Ihrer Wohnung in Riga zurück. Viele Wohnungen wurden in Kommunalkas, sogenannte WGs würde man heute sagen, umfunktioniert. Und auch Ihre Wohnung wurde zu einer Art Kommunalka. Ja. Und ein Major von der Roten Armee, der Herr Noschinski, der hat sich dann sogar bei Ihnen entschuldigt, schreiben Sie, für die rude Art, wie da mit Ihnen umgesprungen wurde. Hat allerdings auch Sie gewarnt, Sie und Ihre Familie, Sie können sich nicht vorstellen, was auf Sie zukommen wird. Und da versteht man dann auch nicht, warum Sie da nicht sofort Maßnahmen ergriffen haben, Ihre
Familie. Aber was für Maßnahmen? Was für Maßnahmen konnte man ergreifen?
Konnte man da gar nicht mehr raus aus Lettland?
Ich bitte Sie, die Grenzen waren ja längst zu. An dem Tag, als die Rote Armee Lettland okkupierte, waren die Grenzen geschlossen. Es waren 2 Tage, wo man mit lettischen Pässen noch raus konnte. Und es gab Familien, die wirklich alles liegen gelassen haben und sind abgezogen. Aber das waren Leute, die im Ausland Eigentum hatten. Also sie konnten sich das leisten, ja. Aber dann waren die Grenzen zu für alle Zeiten.
Sie beschreiben dann Juni 1941, dass es schon eine erste Deportierte in Ihrer Familie gegeben hat, nämlich Frieda Finkelstein.
Ja, es begann mehrere Prozesse. Parallel. Ein Prozess war der Prozess der sogenannten Nationalisation. Das ist die Enteignung und Verstaatlichung. Das zweite, das war massenhaft Verhaftung politischer Gegner. Als erster fielen zum Opfer Sozialdemokraten, Das ist ja auch eine scheinbar unlogische Sache. Aber Sozialdemokraten waren bedeutend größere Feinde für die Sowjets als Ultranationalisten. Und dann begann eine allgemeine Verhaftungswelle. Dass die politischen Gegner verhaftet wurden, war natürlich schlimm, aber man konnte das verstehen. Aber dann kamen Dinge, die man nicht verstehen konnte. Weil massenweise wurden Bürger, einfache Bürger, verhaftet. Man schrieb ihnen zu verschiedene Sünden, von denen man überhaupt nicht verstand, woher und was und wie. Und warum sie verhaftet wurden, wem es zugute kam, war völlig unverständlich. Und dann, das Letzte war die erste Massendeportation. Am 14. Juni 1941, etwas mehr als eine Woche vor Kriegsbeginn, kam der letzte Schlag. Und ich muss sagen, dass die sowjetische Regierung so kurzsichtig war, dass sie nicht begriffen, dass sie mit dieser Massendeportation die ganze Einwohnerschaft gegen sich aufbringen. Und man hat nachher natürlich den Letten auch sehr große Vorwürfe gemacht, dass sie so enthusiastisch, also die deutsche Armee anfangs empfangen haben in den ersten Tagen. Aber die Menschen waren außer Verstand. Die waren also um ihren Verstand gebracht. Also mit einem Wort, am 14. dann haben wir zum ersten Mal die Massendeportation erlebt, so wie sie in der Sowjetunion gang und gäbe war. Das heißt, mit Viehwagen Menschen aus dem Schlaf gerissen worden, mit dem Nötigsten sich irgendwie versorgen konnten und auf diesen Lastwagen dann weg und im Viehwagen weg nach Sibirien. Tausende und Abertausende. Und da gab es keine nationalen oder andere Unterschiede, weil der Klassenfeind war ja schon verhaftet, der politische Feind war auch schon verhaftet und weg. Und das waren einfache Bürger, manchmal arme Leute. Die, die in die Liste gekommen waren, vielleicht weil ein Nachbar seine Wohnung haben wollte. Man konnte überhaupt nicht erraten, warum eine Familie zum Beispiel von einem Schuster, ja, mit seiner Familie, warum der verschickt wurde. Weshalb?
Aber es war doch schon, dass unter der Sowjetzeit Leute, also Juden, deportiert wurden, oder? Einerseits ausgeliefert wurden an die Deutschen.
Ja, aber sie wurden deportiert, so wie alle anderen, nicht? Dass ein sehr militanter Antisemitismus in Stalin selbst übrigens und in seiner Umgebung reifte allmählich, das wusste man ja noch nicht. Stalin war sehr inspiriert von Hitlers Politik gegen die Juden. Er war ja selbst ein Initiator von Massenmorden und für ihn schien das anscheinend ein Zeugnis seiner festen Macht. Ja. Was wissen wir? Also mein Verstand ist ja nicht imstande, diesen Gedanken zu folgen.
Und trotzdem gab es auch in diesem Schreckensjahr, dieser Sommer...
Man nannte das schreckliche Jahr.
Das schreckliche
Jahr. Ja, der schreckliche Sommer.
Und trotzdem haben Sie, wie Sie ironischerweise schreiben, eigentlich Ihre glücklichste Zeit privat erlebt, weil Sie Ihren späteren Mann Dima kennengelernt haben und das für Sie einfach privat trotz allem eine schöne Zeit war.
Ja, na, das ist so eine große paradoxe Sache. Und wie es so ist mit einer ersten großen Liebe, also mein Freund war 4 Jahre älter als ich. Ich hatte gerade die Schule absolviert und hatte begonnen zu studieren. Das erste sowjetische Jahr hatte ich studiert. Und er war Medizinstudent, aber war auch Musiker und Pianist und konnte sich nicht recht entscheiden, was eigentlich seine Grundbeschäftigung werden sollte. Hatte seinem Vater versprochen, dass er die Medizin doch absolvieren wird und dann wollen wir weitersehen. Und Liebe und Musik füllte mein ganzes Leben. Und so ist es nun mal mit der Liebe. Man verliert den Kopf und man lebt nur füreinander. Und da es da, so war das unsere beiden Familien. Erst später mit den Grausamkeiten der Sowjetregierung zu tun hatten. Anfangs so, na gut, die Wohnung wurde halbiert und so, aber das war ja nichts Lebensgefährliches. Haben wir irgendwie uns arrangiert damit, weil wir doch wohl zusammen waren immerhin. Ja, das ist so, so ist es nun mal. Er war ein wirklich wunderbarer Mensch. Nicht nur in meiner ersten Verliebtheit hat es mir so geschienen, aber er hat es bewiesen mit seinem ganzen kurzen Leben. Denn er hat mir ja das Leben gerettet, im Grunde genommen als Erster, ja. Weil er nicht erlaubt hat, dass ich mit den Eltern zusammen ins Ghetto gehe, als Riga okkupiert war schon von den Deutschen und das Ghetto gegründet wurde und alle Juden ins Ghetto geschickt wurden. Und man wusste das nicht, dass wir verheiratet waren. Das war mein Glück, weil er konnte mich verstecken. Und niemand wusste, dass er eine jüdische Frau hat. Aber das ist schon ein nächstes Kapitel.
Aber Sie haben sich taufen lassen vor der Heirat.
Ja, weil wir und auch der Priester, der mich taufte, der hoffte, dass die Nazis das auch vielleicht in Betracht ziehen werden. Man war ja damals nicht so gut informiert darüber, dass die Religion überhaupt keine Rolle spielt.
Sie haben vorher gesagt, wie der Krieg begonnen hat, und da haben Sie ja 41 gemeint. Ist das eine andere, das für Sie als Letten,
ja,
der Krieg?
Ja.
Wann,
ja,
hat für Sie der...
Der Zweite Weltkrieg, der ja schon über ein Jahr wütete, den haben wir ja nicht gefühlt. Wir waren ja neutral, ja. Also wenn ich sage, der Krieg begann, das heißt, das war der Überfall von Hitler Deutschland auf die Sowjetunion, ja.
Es mussten dann Ihre Familie in das Ghetto, die Frauen und die Männer wurden getrennt. Ihre Mutter war auch da wieder für Sie eine sehr starke Frau, die sich jegliches Mitleid oder Weinerlichkeit verboten hat. Und auch da war sie wieder eine Frau, die, wodurch, glaube ich, wahrscheinlich Sie auch gelernt haben, besser damit umzugehen, also sich jetzt wieder Selbstmitleid zu verbieten, um weiterleben zu können.
Meine Mutter sagt, du darfst das deinem Mann nicht antun. Er ist ein Ehrenmann und er will es auch beweisen. Und du bist seine Frau und gehörst zu ihm. Und ich bin die Frau deines Vaters und gehöre zu deinem Vater. Und sie sagt auch noch so weise Worte. Sie sagt, als es uns gut ging, habe ich mein Leben oft ganz selbstständig, so wie es mir gefiel, habe ich gelebt. Aber sterben muss man zusammengehen. Sie war überzeugt davon, dass der Tod sie erwartet. Mein Vater gehörte zu den Optimisten, die dachten, man würde im Ghetto überleben können, dass ein absoluter Massenmord vorsteht. Das konnte sich niemand denken, denn die großen Todeslager Auschwitz und so, die hatten ja erst angefangen zu existieren. Und ich habe gelesen übrigens in den Protokollen der Wannsee-Konferenz, dass man damals darüber sprach, dass das, was in Lettland passiert ist, die war ja direkt nach den Morden in Lettland, das war sozusagen ein Versuch, hat sich, man kann es tun, ja. Es gibt keine Aufstände unter den Einwohnern, da den Leuten. Es geht. Also das war die Probe. Also hatte man damals keine Erfahrung in diesen Dingen. Man wusste nicht, dass sowas kommen kann. Wirklich niemand hat sich das vorgestellt. Mein Vater dachte, irgendwie wird man überleben in diesem Ghetto und der Krieg wird natürlich enden mit Hitlers Zusammenbruch und so weiter. Meine Mutter hatte keinerlei Illusionen. Mit einem Wort, meine Mutter hat mir einfach befohlen, bei meinem Mann zu bleiben. Und was heißt Selbstmitleid? Ich hatte nicht, es war kein Grund da, mich selbst zu bemitleiden. Ich hatte, wenn ich so um mich schaute, gab es Männer, die ihre Frauen verstoßen haben. Es gab Frauen, die ihre jüdischen Männer verließen und so weiter. Ich hatte einen Mann, der mich liebt und der bereit ist, mit Gefahren mich zu verstecken. Ich muss sagen, dass moralisch hat mich das außerordentlich aufgebaut. Ich war eine glückliche Frau, seltsamerweise, ja. Als Frau war ich glücklich, als junge Frau. Ich war 9 Monate bei ihm versteckt, die ersten 9 Monate. Also meine Eltern gingen ins Ghetto. Und ich muss aber Ihnen eine Information noch sagen. Die Rassengesetze in den okkupierten Gebieten waren, wie ich sagte, grausamer als in Deutschland. Zum Beispiel ein nicht-jüdischer Mann, der eine jüdische Frau hatte, musste sie zum Sterilisieren abliefern. Sie musste sterilisiert werden, dann durfte sie bei ihm weiterleben, keine Kinder haben. Ja? Wenn das nicht geschah, musste sie ins Todeslager. Andererseits, ein Halbjude, ja, der eine arische Frau hat, wird dadurch bestärkt in seiner arischen Seite, ja, und kann ruhig leben. Und ein Halbjude, der eine jüdische Frau hat, gilt automatisch als Jude und wird unterworfen allen Rassengesetzen. So dass für meinen Mann die Ehe mit mir eigentlich das Urteil war. Und dass er mir nicht erlaubte, wegzugehen, war für ihn eine große Gefahr natürlich. Und so war es ja auch. Dass nach 9 Monaten wurden wir von irgendjemandem verraten. Wir sahen ja kaum jemanden. Wir hatten ganz wenig Freunde, mit denen wir uns noch trafen, aber ganz wenig. Darunter zum Beispiel die Familie Janssons, ja, die Eltern des berühmten Dirigenten waren unsere Freunde. Seine Mutter war auch Jüdin und sein Vater Lette. So dass ich bis heute nicht weiß, wer uns verraten hat. Jedenfalls, es kam eine Haussuchung in die Wohnung und wir hatten mit meinem Mann schon ein bestimmtes Szenario ausgedacht, ja, wenn eine Haussuchung kommt. Es war eine große Wohnung mit 2 Ausgängen, einem Küchenausgang auf eine Küchentreppe und die vordere Tür, die die Eingangstür war. Und eines Tages war es dann soweit, also ich hörte, dass mein Mann im Vorzimmer mit sehr lauter Stimme mit jemand redet, der da geklingelt hatte. Und ich begriff, dass das fremde Menschen sind. Und ich befand mich damals gerade in der Küche. Und ich wollte also durch den Küchenausgang sofort weg, konnte aber nicht, weil die Türen waren offen und man hätte mich sehen können aus dem vorderen Korridor. Also versteckte ich mich in der Mädchenkammer, wo das Dienstmädchen gewöhnlich gewohnt hatte. Jetzt waren da einfach alte Möbel und alte Zeitungen und alles Mögliche. Und das Erste, worüber ich mich nachher gewundert habe, ich schloss die Tür von innen ab und zog den Schlüssel aus dem Schlüsselloch. Völlig automatisch, dachte an nichts. Ich handelte absolut instinktiv und drückte mich an die Wand. Dann hörte ich, wie sie in der Wohnung rumgehen und mich suchen, kommen in die Küche und sehen diese Tür und rütteln an diese Tür von der Mädchenkammer. Und der eine Polizist oder was wer da war, sagt dem anderen, da ist nichts drin, da ist alter Kram. Also hat er durchs Schlüssel doch geguckt. Wenn ich den Schlüssel nicht abgezogen hätte, wäre es aus gewesen. Ja? Und dann hörte ich, dass die Schritte sich entfernen und öffnete ganz leise die Tür, ging raus und dann verschwand ich über die Küchentür auf die Küchentreppe. Zufällig hatte ich Straßenschuhe mit Gummisohlen an, sodass man meine Schritte nicht hörte. Das war einer dieser seltsamen Zufälle, die mir das Leben gerettet haben. Und schlüpfte ich auf den Hof hinaus Und sah ich über die Straße das schwarze Auto, das da angekommen war, nach ungefähr einer Stunde ungefähr. Kamen die beiden Polizisten beladen schon mit Koffern und Gemälden und allen möglichen Dingen und führten meinen Mann mit sich, da sie ihn sowieso haben sie ihn verhaftet, obgleich ich nicht gefunden wurde. Und er war im Gefängnis noch ein halbes Jahr. Er saß nicht in einer jüdischen Zelle, dann hätte man ihn gleich erschossen, aber er saß in einer Zelle und wurde hin und wieder befragt. Und er sagte immer nur, dass er hätte keine Frau bei sich gehabt. Wenn da Kleider gefunden sind, er sagt, das von früheren Einwohnern, alle nehmen sich doch jüdisches Eigentum, das da hinterlassen war, nicht? Alles war logisch. Und es war Hoffnung, dass man ihn vielleicht sogar entlassen wird, weil man konnte nichts beweisen. Solange es kein Jude war, hat man sich doch Mühe gegeben, noch was zu beweisen, nicht? Aber dann kam das große Unglück, dass in dem Flügel des Zentralgefängnisses, wo die Zelle meines Mannes war, eine Ruhrepidemie begann und man, um eine größere Epidemie zu vermeiden, hat man einfach alle Gefangenen zusammengesammelt, die entweder krank waren oder in Berührung gekommen waren mit Kranken, hat sie alle irgendwohin weggeführt, wo sie erschossen wurden. Also mein Mann wurde erschossen, obgleich wirklich noch Hoffnung war, dass er vielleicht doch hätte gerettet werden können. Das war so ein Schicksalsschlag. Das war im August 1942. Verhaftet wurde er im Mai 1942. Und zu der Zeit dann begann ich schon, mich bei verschiedenen Menschen in verschiedenen Wohnungen zu verstecken. Ich wurde herumgereicht, ja, von einer Familie in die andere, manchmal für eine Woche, manchmal für Monate, wie es möglich war. Und dann, das war die Zeit, wo ich das Glück hatte, eine Reihe wunderbarer Menschen kennenzulernen. Und das ist das Paradoxon, was ich immer sage, dass in der allerschlimmsten Zeit, in der grausamsten, unmenschlichsten Zeit, habe ich den Glauben an die menschliche Natur wiedergewonnen. Es waren die verschiedensten Leute, verschiedener Konfessionen, eine Wirtschafterin unserer Freunde, die eine sehr gläubige Katholikin war, die mich wirklich wie ein Schutzengel begleitet hat überall. Der deutsch-baltische berühmte Politiker und Publizist Dr. Paul Schiemann, bei dem ich fast anderthalb Jahre gewohnt habe. Eine russische Weißemigrantin, Frau Melnikova, deren Mann ein berühmter Opernregisseur war, ein Freund von Fjodor Schaljapin. Also die verschiedensten Menschen. Und dank ihnen sitze ich heute hier.
Valentina Freimane wurde nach dem Krieg eine anerkannte Theater- und Filmwissenschaftlerin. Sie arbeitete als Kulturjournalistin, Übersetzerin, Universitätslektorin und hält auch noch im hohen Alter Einführungsvorlesungen zu ausgewählten Filmen. Ich bin kein Opfer, sagt die weltoffene Frau, deren faszinierende Lebensgeschichte in ihrem Erinnerungsband Adieu Atlantis nachzulesen ist. In Lettland wurde ihr Buch zum Bestseller. Auch weil sich viele junge Leute dort jene großbürgerliche europäische Erziehung wünschen, wie sie Valentina Freimane erlebt hat. Das Buch ist im Wallstein Verlag erschienen und kostet 22,90 €.